Ich habe vieles, gerade lese ich sehr gerne, das ist gerade meine Passion. Ja, wir sprechen heute über What's your passion? Also was ist unsere Leidenschaft oder was ist unsere Passion? Es ist im Englischen hat dieses Wort so ein bisschen doppelte Bedeutung, weil die Passion ja gleichzeitig irgendwie die Leidenschaft ist, aber es ist auch irgendwie diese Passion. Und wenn man mal nachrecherchiert, was Passion eigentlich genau bedeutet, dann ist Passion ja der Leidensweg, den man geht. Und wir wissen bei Jesus, er ist einen Leidensweg gegangen. Und wir haben jetzt auch gerade diese Tage vor Ostern, wo Jesus angefangen hat oder immer mehr zur Passion hingelaufen ist. Und es war gleichzeitig, glaube ich, aber auch seine Leidenschaft, die er da ausgedrückt hat. Seine Leidenschaft für Gott, für seine Sache, für seinen Vater, für die er bereit war, im Gehorsam sogar seinen Leidensweg zu gehen. Und dieser Startschuss geht schon viel früher eigentlich los, und zwar, wo er in Jerusalem einzieht. Und über diese Stelle soll es heute gehen, seinen Einzug in Jerusalem, und wir lesen ihn jetzt dann zusammen aus Markus 11. Markus 11, die Verse 1 bis 11. Als sie, also Jesus und seine Jünger, nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet: Der Herr braucht das Tier. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen: Was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie antworteten so, wie Jesus ihnen es gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den 12 nach Bethanien zurück. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns durch deinen Geist heute einfach die Augen öffnest für diese Stelle, was du uns sagen möchtest, wo wir mehr von dir lernen dürfen, Jesus, wer du warst und wie du bist. Und schreib einfach, wer du bist, was du uns sagen möchtest, heute ins Herz. Und verwandel uns, immer mehr so zu werden wie du. Amen. What's your passion? Also was ist deine Leidenschaft, für die du brennst, für die du bereit bist, den Extraweg zu gehen, für den du bereit bist, auch mal zu leiden? Weil du sagst, ich brenne so sehr für diese Sache, ich nehme alles auf mich, um das zu tun, um das zu erreichen, um da diesen Weg zu gehen. Und diese Stelle in Markus 11 ist so passend, weil wir haben heute Sonntag, 5 Tage vor Karfreitag, und der Tradition nach und wie wir es aus den Evangelien lesen können, waren es 5 Tage vom Einzug nach Jerusalem von Jesus bis zu seiner Kreuzigung an Karfreitag. Also wir sind gerade da in der Abfolge vom Leben Jesu, wo Jesus auch war, als er in Jerusalem eingezogen ist. Und er hat, als er in Jerusalem eingezogen ist, viele Dinge noch erlebt. Er war viel im Tempel, er hat viel gelehrt, viel gepredigt, wurde von Leuten, haben ihn Trickfragen gestellt, und sie wollten ihn reinlegen, damit sie ihn anschuldigen könnten. Und es war, glaube ich, eine sehr eine sehr aufregende Zeit für ihn, für seine Jünger. Und wir lesen auch in dieser Stelle gerade zusammen, es war auch, glaube ich, eine sehr aufregende Zeit für das Volk, für Israel, für die Pharisäer, für all die Mächtigen dort, die dort gewohnt haben und jetzt wussten, okay, jetzt kommt der Jesus, von dem wir schon so viel gehört haben im Umland, weil er umhergegangen ist und geheilt hat und Leuten geholfen hat. Und die Leute sind richtig aus dem Häuschen, könnte man sagen, als er dann in Jerusalem ankommt. Und vielleicht ist es auch eine Zeit, das möchte ich gleich am Anfang als Impuls mitgeben, wo du sagen kannst, okay, ich nehme mal ganz bewusst Zeit, auch diesen Weg mit Jesus mitzugehen. Zu sagen, okay, jeden Tag lese ich ein Stück mehr aus dem Evangelium, zum Beispiel Markus oder auch in allen anderen, und begleite Jesus mal auf seinem Weg bis Karfreitag am Kreuz und dann am Ostersonntag zu seiner Auferstehung. Für Jesus also war das eine ganz besondere Zeit, aber eben auch für Israel und für seine Jünger. Und Jesus betont es nochmal an der Stelle. Und zwar nicht im Markus-Evangelium, sondern im Lukas-Evangelium. Aber es ist parallel dazu. Und zwar sagt er im Lukas-Evangelium, Vers 19, als er Jerusalem sieht, als er sich ihm schon nähert, spricht er, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber es ist dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeiten, der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Das ist eine krasse Prophetie, oder? Jesus läuft auf Jerusalem zu, sieht es und er prophezeit über diese Stadt. Er sagt voraus, wenn du nur erkannt hättest, wer hier kommt. Wenn du nur erkannt hättest, wer dir hier eigentlich Frieden bringen möchte. Und er sagt ganz klar, du hast es nicht gesehen. Es ist dir verborgen geblieben. Und deswegen wird eine Zeit kommen, in der Feinde kommen werden, die Stadt stürmen werden, deine Kinder zerschmettern, die in dir wohnen, keinen Stein auf dem anderen lassen. Und warum? Weil du die Zeit, in der dir Gott begegnete, nicht erkannt hast. Und ich glaube, es ist auch ein ernstes Bedenken an uns heute, an uns als Menschheit heute noch. Erkennen wir Jesus? Erkennen wir Jesus, wer er ist, was er uns bringen will und was er eigentlich für einen Anspruch hat? Und ich glaube, die wichtige Frage auch bei Markus 11, über die wir heute sprechen, ist, was sind eigentlich unsere Erwartungen von Jesus oder an Jesus? Was erwarten wir, wenn wir Jesus in unser Leben lassen? Wenn wir zu ihm beten? Welches Bild von ihm haben wir eigentlich im Kopf, wenn wir an ihn denken? In Markus 11 sagt Jesus nicht sonderlich viel. Er sagt vor allem sehr viel zu seinen Jüngern, was sie machen sollen und wo sie den Esel herbekommen. Aber eigentlich macht er doch sehr viele Selbstaussagen über sich selbst, wer er eigentlich ist und was er bringen möchte. Es ist so ein bisschen versteckt, aber ich glaube, die Evangelien helfen uns gut, das zu entschlüsseln und das wollen wir heute machen. Und das Erste, was Jesus im Markus-Evangelium macht, als er zu Jerusalem hinkommt, ist, er gibt den Jüngern eine Anweisung. Er sagt, zwei von euch gehen ins Dorf, das hier gegenüber liegt. Ich weiß nicht genau, welches es war. Aber sie sollen dort hineingehen. Und er sagt ihnen, ihr werdet am Ortseingang einen Esel finden. Und diesen Esel bringt ihr bitte mit. Und es ist erstmal interessant, weil wir lesen nicht davon, dass Jesus irgendwie schon mal an diesem Ort war und mit irgendjemand ausgemacht hat, dass er da einen Esel holen darf oder ein junges Tier, also ein Eselfohlen, sondern er weiß anscheinend, das Tier wartet da schon. Und man könnte sich auch fragen, warum braucht Jesus denn eigentlich einen Esel, um in diese Stadt einzuziehen? Ist ja eigentlich irgendwie komisch. Wie zieht man sonst eine Stadt ein? Wahrscheinlich halt einfach zu Fuß, so wie die meisten. Ich denke, die meisten sind gelaufen oder vielleicht hatten sie was dabei, um irgendwie Lasten zu ziehen. Aber dass jemand auf einem Eselfohlen reitet, um in eine Stadt einzuziehen, ist schon ungewöhnlich. Aber die Evangelien geben uns einen Hinweis darauf, warum Jesus es gemacht hat. Und zwar einen Querverweis nach Sacharja 9, Vers 9. Und den lesen wir mal zusammen. Und zwar steht da: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus. Und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis ans Ende der Erde. Also warum lässt Jesus diesen Eselsfohlen holen, dieses Eselsfohlen? Warum reitet er auf einem Esel nach Jerusalem ein? Er macht ein Statement. Er sagt ganz klar: Leute, ich bin derjenige, von dem dieser Prophet ungefähr 400 Jahre davor schon gesprochen hat. Ich bin derjenige, der auf einem Esel reitend in diese Stadt einzieht. Ich bin der König, der kommt. Ich bin derjenige, der diesen Anspruch stellt, über dich zu herrschen, Jerusalem. Und er gibt auch gleichzeitig damit eine Beschreibung, wie er es machen wird. Es gibt auch noch andere Prophetien darüber, dass in Jerusalem mal Gott herrschen wird. Die sind auch ein bisschen anders. Da ist es dann oft so, dass Gott siegreich kommt, dass Gott die Feinde irgendwie wegschafft. Aber in dieser Prophetie ist es anders. Hier sagt er: Ich bin derjenige, der Frieden verkündet. Ich bin derjenige, der diese ganzen Kriegssachen, die ganzen Kriegsgeräte wegtut, den Kriegsbogen ausrottet und die Pferde, die Streitwagen. Und er gibt eine Beschreibung von sich selbst. Er sagt: Ich komme als König und ich bin gerecht. Ich bin siegreich. Das, was ich bringe, ich werde Sieg bringen. Ich werde Erfolg haben damit, was ich tue. Und ich bin demütig. Man könnte vielleicht sagen: Ich bin demütig, ich bin liebevoll. Es ist nicht wie so ein, er kommt nicht als Eroberer. Er kommt nicht als Mächtiger, der jetzt irgendwie mal auf den Tisch haut und alle umbringt, die gegen ihn sind. Sondern er kommt als Demütiger. Jesus kommt als Friedensbringer in diese Stadt. Und Jesus ist der Friedensbringer. Er kommt als König des Friedens, nicht als König eines Kriegs, nicht als König der Zerstörung, nicht als König, der Gewalt bringt, sondern er sagt, er macht dem ein Ende. Und das Interessante ist das nicht, dass Jesus das zwar, jetzt könnte man sagen, okay, Jesus behauptet es ja von sich und er holt jetzt halt den Esel, um dieses Statement zu setzen, aber das Interessante ist an dieser Geschichte und vielleicht ist deswegen so ein großer Teil des ganzen Kapitel 11 so, oder dieses Abschnitts, diese Geschichte, wie er dieses Eselfohlen findet oder wie die Jünger dieses Eselfohlen findet. Er macht es nicht vorher aus mit denjenigen, dass er den Esel holen will, sondern der Esel ist an diesem Tor und wartet quasi schon, von ihm abgeholt zu werden, ohne dass es irgendjemand mit ihm abspricht. Es ist so, als würde der Esel selbst da warten, bis sein Herr kommt und ihn abholt. Und das Interessante ist, Jesus sagt ja weiter vorne, okay, geht dahin holt diesen Esel und er sagt nicht mal ganz genau, wo er steht, aber wir lesen dann davon, dass er schon bereit steht an der Straße, angebunden am Tor von dem Haus. So als wäre er da abgestellt, um einfach nur von Jesus geholt zu werden. Und dann geht er da hin und die Leute fragen natürlich, also die Jünger gehen da hin und die Leute fragen natürlich, was macht ihr da, warum nimmt ihr den Esel mit? Ihr könnt ihn doch nicht einfach mitnehmen. Ich kann ja nicht einfach irgendwo in ein Auto einsteigen und damit wegfahren, selbst wenn es ein Kleinwagen ist. Und so ungefähr so müssen wir uns ja einen Esel vorstellen in der heutigen Zeit. Warum macht ihr das? Und die Jünger, was sollen sie sagen oder was sagen sie? Ja, unser Herr, der Herr braucht ihn. Das Interessante ist, wenn man so ein bisschen mal in den Urtext reinschaut, da ist dann noch so ein Wort, das den Besitz anzeigt. Man könnte vielleicht auch übersetzen, sein Herr braucht ihn. Das ist noch komischer, weil Jesus hat ja den Esel nicht gehört. Aber was Jesus hier macht, ist, er benutzt ein Recht, das der König schon hatte in Israel. Und wir lesen das in 1. Samuel 8, 16 zum Beispiel, weil da sagt Samuel zum Volk, als es um den König geht, um den Ersten, da sagt er, eure Knechte und eure Mägde und eure besten jungen Männer und eure Esel wird er nehmen und sie in seinen Dienst stellen. Also dort hat schon Samuel gesagt, als es um den ersten König geht, dieser König hat das Recht, eure Esel zu nehmen und sie in seinen Dienst zu stellen. Und Jesus nimmt von diesem Recht Gebrauch und ihm wird gewährt. Ihm wird einfach gesagt, ja, du darfst es machen. Diese Leute dort kennen also wohl schon an, was er ist, und zwar der König. Ich glaube, Jesus ist auch noch heute König. Ich glaube, dass Jesus heute immer noch einen Herrschaftsanspruch hat und ihn auch immer noch in der Welt ausbreiten möchte. Und ich glaube, dass Jesus auch immer noch der Friedensbringer ist. Und dass es auch heute für uns noch gilt. Dass wenn er sagt, dass den Nationen Frieden verkündet wird, also den Nationen, damit ist gemeint, all diesen anderen Ländern hier auf der Welt, allen Ländern auf der Welt, allen Nationen, dass es heute auch immer noch gilt, dass Jesus Frieden verkünden möchte in diesen Ländern. Jetzt ist da vielleicht ein bisschen eine Spannung, oder? Weil es gibt in vielen Ländern gerade Krieg. Heute mehr als wahrscheinlich noch vor ein paar Jahren. Und ich glaube, dass wir als Gemeinden, wir hier in Memmingen und Umgebung, aber auch in all diesen anderen Ländern der Welt, dass wir eine wichtige Rolle in diesem Frieden spielen. Dass wir, wenn wir Jesus anfangen nachzufolgen, wenn wir unter dieser Herrschaft von Jesus als Friedensbringer, als König des Friedens leben, dass wir zu Gemeinden werden, die diesen Frieden auch in die Welt tragen. Dass da, wo Gemeinden entstehen, wo Menschen zu Jesus finden und lernen von ihm zu leben, dass da Gemeinschaften von Friedensstiftern geboren werden. Und dass wir Menschen sind, die nicht nur in unserer Gemeinde unter uns in Frieden leben, sondern auch zu den Menschen draußen und Jesus weitererzählen und so immer mehr und mehr Menschen in diesen Frieden hineinfinden. Weil wenn eine Sache geprägt ist, wenn eine Sache die Reden und die Lehren von Jesus prägt, das, was er sagt, was wir tun sollen, dann ist es Frieden, dann ist es Liebe, dann ist es, wie wir miteinander umgehen sollen, dass es in diesem Frieden ist. Freundlich miteinander, sich selbst gebend. Und deswegen ist Jesus heute immer noch der Friedensbringer, durch uns. Aber natürlich auch unsichtbar durch seine Kraft, durch seinen Heiligen Geist, den er gesendet hat. Und wir brauchen das. Wir brauchen das auch noch heute. Gerade heute, wo viel aufgewiegelt wird, gerade heute, wo viele Kriege beginnen, wo wieder Kriegstreiber aufstehen auf der ganzen Welt, sogar die großen Nationen, die bis vor ein paar Jahren noch unser großes Vorbild waren. Staatenkriege. Und deswegen ist, glaube ich, diese Botschaft von Jesus als den Friedensbringern so so wichtig wie nie. Okay, warum sollten Menschen überhaupt Jesus feiern? Warum waren Menschen da und haben ihn gefeiert, als er nach Jerusalem eingezogen ist? Und wir lesen auch das im Johannesevangelium in einer Parallelstelle. Und zwar wird uns da erklärt, die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, sagt Johannes hier, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Diese Menschen hatten gehört, wer Jesus ist und was er getan hat. Und Jesus hat ganz klar gemacht, Leute, ich kann den Tod überwinden. Ich habe hier eine Kraft und eine Macht. Ich kann hier auf dieser Erde wirken wie kein anderer. Und die Menschen haben das gesehen und sie haben das geglaubt. Sie haben davon gehört. Also wir hören hier viele, dass viele davon erzählt haben und sie es davon gehört haben. Und deswegen haben sie gedacht, okay, wenn er jetzt nach Jerusalem, wenn er jetzt in unsere Hauptstadt kommt, dann wird sich hier was verändern. Und deswegen sind sie ihm nachgefolgt bis nach Jerusalem. Deswegen waren so viele Menschen dabei. Und ich glaube, auch heute noch überzeugt Jesus durch sein Wirken. Wir haben Jesus nicht mehr als Person hier. Wir sehen ihn nicht mehr. Wir sehen auch nicht mehr, wie er seine Wunder tut als Mensch. Aber er wirkt auch heute noch. Er wirkt heute noch durch Wunder. Das glaube ich. Ich glaube, dass er heute auch noch durch Heilungen überzeugt und wirkt. Und das ist für mich auch gerade ein Lernfeld. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wenn wir von Jesus erzählen, dass wenn Menschen die Bibel in die Hand nehmen, und manche von euch haben das vielleicht in ihrem eigenen Leben erlebt, und anfangen von Jesus zu lesen, dass Jesus Menschen überzeugt von dem, was da steht. Von dem, was sie hören, was in deinem Leben passiert ist mit Jesus. Was sie vielleicht dann selber erwarten, wenn man plötzlich für sie betet und sie werden geheilt. Wenn man für sie betet, für ihre Umstände und sie merken, okay, da ist Kraft dahinter. Das baut mich auf. Da finde ich eben diesen Frieden, den Jesus verkörpert. Und ich glaube, dass Jesus auch ganz alleine überzeugen kann. Wir müssen da gar nicht, glaube ich, auch nicht viel tun. Wir müssen da nicht irgendwie viel leisten. Wir müssen nur von ihm erzählen. Und von dem, was er für uns ist in unserem Leben. Und ich glaube, dann wird das passieren, was auch in dieser Bibelstelle in Markus 11 passiert ist. Und wir lesen in Vers 8, viele bereiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige und von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Ich glaube, dass dann das passiert, dass Menschen den Weg bereiten für Jesus, dass er in ihr Leben kommen kann. Dass er einziehen kann in ihr Leben. Und auch das, dieses, dass sie Mäntel nehmen und auf dem Weg ausbreiten, auch das ist kein Zufall, dass sie das einfach machen. Auch das ist ein Zeichen, das ist ein Symbol dafür, wen die Menschen in Jesus gesehen haben. Nicht nur ist Salomo, einer der alten israelitischen Könige, auf einem Esel geritten, was auch schon eine Parallele zu Jesus war, sondern als der König Jehu, man kann das nachlesen im 2. Könige 9,13, König geworden ist, auch da haben die Menschen schon Kleidung ausgelegt auf der Straße, um ihm den Weg als König zu ebnen. Und sie machen es bei Jesus wieder. Das Statement ist ganz klar. Ihre Erwartung ist ganz klar, die sie haben. Sie sagen, hier kommt ein König. Jesus muss es nicht sagen. Jesus reitet einfach nur mit dem Esel ein und die Leute checken das und bereiten ihm den Weg als König. Es ist ihr Zeichen, um zu sagen, du bist wirklich dieser neue Herrscher. Du bist wirklich der, der hier jetzt was verändern wird. Und ich glaube, die Erwartung zu dieser Zeit war riesig. Die Erwartung zu dieser Zeit war riesig, weil Israel hatte keine leichte Zeit. Jerusalem hatte keine leichte Zeit. Da waren die Römer, die ihnen das Leben schwer gemacht haben. Sie mussten viel Zoll zahlen und es ging ihnen einfach nicht so richtig gut unter der Unterdrückung von den Römern. Aber sie waren bereit zu sagen, ja, ich lege diesen Weg aus, um Jesus diese Bahn nach Jerusalem zu ebnen, um zu sagen, du bist der neue König, der kommt. Und auch heute ist es, glaube ich, die Frage, die an uns gestellt wird, wenn von dieser Geschichte erzählt wird, wenn wir diese Geschichte lesen. Was sind wir bereit, vor Jesus niederzulegen? Wenn er wirklich als König kommt, wenn er wirklich als derjenige kommt, der Frieden auf diese Welt bringen will, was bin ich bereit, vor Jesus niederzulegen? Was bin ich bereit, in meinem Leben zu verändern und mich umformen zu lassen, damit seine Gedanken in mein Leben kommen? Und die Frage, die stellt sich für dich als Individuum, als einzelner Mensch natürlich, aber auch für uns als ganze Gemeinde. Was sind wir bereit niederzulegen vor Jesus? Wo sind wir eigentlich in feuriger Erwartung darauf, was Jesus noch in dieser Welt machen wird? Als Herrscher, als derjenige, der noch wirkt. Im Gebet. Wenn wir die Bibel lesen. Im Lobpreis. In all diesen Momenten, wo wir Jesus begegnen wollen. Wie sehr wollen wir Jesus eigentlich noch begegnen? Ich stell dir nicht die Frage als einzelner Mensch unbedingt gerade heute Morgen, sondern vor allem uns als Gemeinde. Wie sehr wollen wir Jesus noch begegnen? Als Gemeinde zusammen. In all der Freude, die wir zusammen haben. In all dem Schmerz und dem Verlust, den wir vielleicht haben. In all den schwierigen Zeiten, in denen wir vielleicht gerade sind. Als Welt, als Gemeinde, als Einzelner. Einfach mit allem, was wir sind, mit allem, was ich bin. Und warum? Was ist der Grund? Weil Jesus derjenige ist, der wirkt, der Frieden bringen will, der diese Welt verändern möchte. Und ich glaube, es ist heute immer noch so. Und ich glaube, dass wir immer noch drauf schauen und drauf warten und darauf hoffen können, dass es immer mehr und mehr und mehr sichtbar wird in dieser Welt. Und ich habe am Anfang diese Warnung gelesen, die Jesus an Jerusalem bringt. Und diese Warnung ist ja nicht von irgendwo hergezogen, sondern wir sehen auch Menschen bei diesem Einzug nach Jerusalem, die Jesus eben nicht angenommen haben als König. Die gesagt haben, den Anspruch, den du hast, der ist ein bisschen überzogen. Und wir lesen davon in Lukas 19, auch in der Parallele. Und zwar sagt da das Lukas-Evangelium, einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch, als sie das hörten, was das Volk alles macht und es sahen. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Und das ist ein interessanter Vers. Das passt so gar nicht in meinen Kopf. Steine können nicht schreien. Das meint Jesus bestimmt nur symbolisch, oder? Also ich glaube nicht, dass wenn die Jünger jetzt still sein würden, dass die Steine schreien. So denkt mein Kopf automatisch. Aber ich will Jesus hier einfach mal beim Wort nehmen und überlegen, was bedeutet es denn? Wenn sogar die Steine anfangen würden zu schreien, wenn die Jünger es nicht tun. Er sagt ganz klar an dieser Stelle, alles hier, die ganze Schöpfung, alles, was ich gemacht habe, die Natur, sogar die tote Materie, die da auf dem Boden rumliegt und zu nicht viel Gutes, außer zum Häuser bauen, sogar die würde schreien. Sogar die würde laut werden, weil das, was jetzt hier passiert, das, was mit mir passiert, kann man nicht aufhalten. und die ganze Welt, die ganze Schöpfung spürt es und ist in Aufruhr, was jetzt passiert. Zu dieser Zeit, als er wirklich vor 2000 Jahren nach Jerusalem gekommen ist, aber ich glaube auch noch heute. Ich habe gestern Abend und heute Morgen im Psalm gelesen, da heißt es, dass Gottes Herrlichkeit von Tag zu Tag gerufen wird. Dass es wie die Sonne ist, die am Morgen aufgeht und am Abend untergeht, dass es wie so eine Botschaft ist, die durch die ganze Welt geht, jeden Morgen neu, wie groß Gott ist und wie groß seine Herrlichkeit ist. Ich glaube, das zeigt diesen Gedanken ganz gut, den Jesus auch hier weitergibt. Die ganze Schöpfung, alles, was wir sehen, alles, was gemacht ist, ruft nach Gott. Und dieser Gedanke scheint uns so fern, aber lasst ihn uns mal annehmen. Alles, wenn ich nach da draußen schaue, ich sehe gerade durch die Fenster die Bäume da hinten, sie rufen nach Gott. Und sie sind in Erwartung, dass er kommt. Und die Frage ist nicht, wollen wir das oder nicht, dass er kommt. Er wird sicher kommen und er baut sicher sein Reich auf und er gestaltet diese Welt sicher nach seinen Gedanken um. Da ist er nicht aufzuhalten. Und das drückt dieser Vers aus. Die Frage ist nur, sind wir bereit, wir Menschen, sind wir bereit, mit ihm gleiche Sache zu machen? Sind wir bereit, auf seinem Weg nachzufolgen? Oder stellen wir uns gegen ihn? Israel zu der Zeit und vor allem die Führer des Volkes, also die Herrscher quasi, sie haben sich gegen Jesus gestellt. Teilweise das Volk auch später, wir lesen das dann in der späteren Geschichte von Jesus und seiner Passion. Und es hatte Konsequenzen für sie, dass sie das getan haben. Das sagt Jesus eindeutig. Und wir merken das vielleicht nicht immer so direkt. Ich glaube, die Leute haben es damals auch nicht direkt gemerkt. Die Pharisäer, die das gerade noch gesagt haben, verbiete denen doch zu reden. Was reden die denn da? Ich glaube, die haben gedacht, jetzt ist alles wieder gut, als Jesus dann endlich tot war. Die wollten es ja die ganze Zeit. Aber die Konsequenz war, dass diese Stadt zerstört worden ist. Und ich glaube, das gilt auch für uns heute noch. Am Ende, und daran glauben wir, wird mit den Menschen abgerechnet. Und es wird sich heimzahlen für das, ob wir Jesus bereit sind, auf seinem Weg nachzufolgen oder nicht. Das ist auch Teil unserer Botschaft als Christen. Wende dich Jesus zu. Folg ihm nach. Erkenn ihn an als denjenigen, der über dein Leben bestimmen darf. Und ich muss es immer wieder machen, ich muss es auch immer wieder mir bewusst machen. Ich brauche das jeden Morgen, dass ich mir bewusst mache, heute lebe ich wieder mit Jesus. Heute will ich wieder Gott lieben, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit allem, was ich denke, mit meiner ganzen Kraft. Und jeden Morgen stelle ich fest, ja, ich kann eigentlich noch ein bisschen mehr Kraft geben. Und es geht nicht darum, dass ich irgendwie immer die meiste Kraft gebe, aber ich merke immer wieder in meinem Leben, da ist noch Luft, wo Gott rein kann. Und ich will das. Es ist nicht so, dass ich es muss und dazu gezwungen werde, sondern ich will das. Und ich will mir das auch jeden Morgen bewusst machen. Und will jedem Morgen Gott und Jesus wieder Raum geben, dass er mir zeigen kann, wohin ich ihm folgen soll. Dass ich ihm den Weg bereiten kann, wie die Menschen. Und dass ich rufen kann, so wie sie auch in Markus 11, Vers 9, Hosanna, gesegnet sei der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in den Höhen. Und Hosanna heißt Gott hilf. Es ist eine Übertragung ins Griechischen von einem aramäischen Begriff, der bedeutet, Gott hilf. Diese Menschen hatten die Erwartung, jetzt kommt Jesus und jetzt hilft uns Gott, jetzt wird sein Reich aufgebaut. Gott, hilf uns. Und ich glaube auch, dass es was ist, was wir jeden Morgen auch wieder ausdrücken dürfen. Jeden Tag, Gott, helf uns. Weil wir sind auf ihn angewiesen. Und er will uns auch helfen. Um mit ihm in Kontakt zu treten und ihm das zuzurufen. Ich glaube, das ist auch Teil des Gebets, Teil von Gebet. Was haben sich diese Menschen damals erhofft? Diese Menschen damals haben sich erhofft, dass Jesus kommt und die Römer abschafft. Rausschmeißt aus Israel, dass er endlich der Herrscher das ist, der sie befreien wird von dieser Unterdrückungsmacht. Und wir wissen, auch im Hinblick darauf, was Jesus am Anfang gesagt hat, wir wissen, sie wurden da irgendwie bitter enttäuscht, was ihre Erwartung angeht. Sie haben gehofft, jetzt kommt das Reich unseres Vaters David. Also David ist ja ein alter König von Israel, der lang vor Jesus gelebt hat. Und sie haben gehofft, jetzt wird Israel wieder eine freie Nation wiederhergestellt, bekommt diese Blüte von ihrem Vater David. Aber sie haben irgendwie nicht ganz verstanden, was Jesus eigentlich bauen wollte, was es eigentlich bedeutet, Reich Gottes zu bauen. Und Israel oder Jerusalem wird zerstört. Israel wird nicht mehr relevant sein. Einige Jahrhunderte später. Und erst 1940 oder um 1940, nagel mich nicht auf die Jahreszahl fest, wird Israel wieder gegründet. Also es hat ziemlich lang gedauert, bis es überhaupt dieses Land wieder gab. Aber das war ihre Erwartung. Aber Jesus hatte eigentlich eine ganz andere Vorstellung von dem, was er bauen wollte. Von dem, wozu er diese Menschen führen wollte, was sie tun. Sie haben erwartet, dass er als politischer Befreier auftritt, aber Jesus wollte eigentlich das Reich Gottes bauen. Wollte diesen Frieden und diese Liebe und diese Hoffnung zu den Menschen bringen. Und dabei geht es nicht um eine bestimmte Nation, sondern dabei geht es um das Reich Gottes, das die ganze Welt einnehmen sollte. Und da kommen wir zurück zu unseren Erwartungen, die ich am Anfang angesprochen habe. Da kommen wir zurück zu dem, was erwarten wir eigentlich von Jesus? Was er bringt? Und die Frage, bleiben wir offen, Jesus und seine Passion anzunehmen, seine Leidenschaft anzunehmen, auch wenn er uns dabei überrascht? Auch wenn es vielleicht anders kommt, wie wir denken. Auch wenn das bedeutet, ich muss meine eigenen Erwartungen, meine eigenen Passionen, meine eigenen Leidenschaften verändern, anpassen, damit es mit dem übereinstimmt, was Jesus möchte, was er hier bauen möchte. Und wir haben ganz klar gesehen, Jesus hat einen Anspruch als König, als Herrscher. Und er hat damit eine Macht. Und er wird diesen Weg gehen. Er ist dann nicht aufzuhalten. Die Frage ist nur, gehen wir mit ihm oder nicht? Sind wir auch als Gemeinde, als die, die Jesus schon lange kennen, immer wieder bereit, uns von ihm unsere Leidenschaften zeigen zu lassen? Was gerade dran ist für mein Leben, für mein Denken, für mein Herz, für meine Emotionen, aber auch für die Menschen um mich herum, für meine Familie, für meine Nachbarschaft, für Memmingen, für meine Gemeinde. Und ich glaube, Jesus ist immer am Wirken. Und lasst uns zusammen immer wieder darauf schauen, was ist es, was er wirken möchte. Und ich glaube, das, was er tun will, das können wir eigentlich relativ einfach herausfinden. Das wird vielleicht kein schneller Prozess, aber es ist auf jeden Fall was wir tun können, was wir erreichen können. Und wir haben zum Beispiel zwei ganz einfache Wege, wie wir es tun können. Oder zwei einfache Mittel, sagen wir eher Mittel, wie wir es tun können. Und das eine ist die Bibel. Die Bibel ist voll davon, was Gott wichtig ist. Ist voll davon, wie Gott ist. Altes wie Neues Testament. Da ist richtig viel Material da. Und was wir tun können, ist da immer weiter eintauchen. Persönlich. Jesus immer besser kennenlernen. Und ich glaube, dass es ein Buch ist, das uns immer wieder überrascht mit, weil Gott selbst da drin lebt und uns immer wieder überrascht. Und das zweite Mittel, das wir haben, ist der Heilige Geist, den Jesus uns gibt, wenn wir anfangen, ihm nachzufolgen. Und ich glaube, dass er durch diesen Heiligen Geist uns Dinge zeigen wird, die wir tun sollen. Ich glaube, dass es Sachen sind, dass es Leidenschaften in uns sind, die er wecken wird und wo er sagen wird, hey, schau mal das ist doch eine Sache, die könntest du jetzt tun. So kenne ich das aus meinem Leben, dass Gott mir irgendwas, irgendeinen Gedanken gibt, irgendeine Leidenschaft und auf einmal brenne ich dafür und sage, okay, das müssten wir eigentlich unbedingt mal machen, das passt, ich sehe das in der Bibel und ich glaube, das wäre wirklich gut, wenn wir das tun. Und meine Erfahrung ist, wenn ich an diese Sachen anfange, dann haben sie plötzlich eine ganz andere Dynamik wie andere Sachen. Dann ist es irgendwie wie Rückenwind, den ich kriege, wo ich merke, okay, das hat eine Resonanz, da schwingt alles mit. Weil ich, glaube ich, einen Zahn oder einen, man könnte sagen, man trifft den Zahn der Zeit. Aber vielleicht ist es einfach das, was Gott gerade tun möchte. In deinem Leben, in der Gemeinde, in deiner ganzen Umgebung. Und lasst uns da drauf schauen und lasst uns diese Leidenschaft von Jesus entdecken, die er hat. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Lass uns zusammen aufstehen dafür. Wir gehen dann gleich in den Lobpreis über. Jesus, du bist König. Du bist